Hekiga und Rocco Nummer 41. Joshu und der große Tod. Joshu fragte Tosu, was, wenn ein Mensch des großen Todes wieder zum Leben erwacht? Tosu sagte, geh nicht bei Nacht. Warte auf das Tageslicht und komm dann. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Was, wenn ein Mensch des großen Todes wieder zum Leben erwacht? Die Vorstellung des großen Todes im Zen besagt eigentlich, dass man es erreichen kann, zu Lebzeiten zu sterben. Das heißt, dass das Leiden schon enden kann, bevor mein physischer Körper vergeht. Das ist der ganze Sinn dahinter, wenn immer davon gesprochen wird, dass du dich bemühen sollst, den Weg noch in diesem Leben zu beenden, diesen Punkt zu erreichen, diesen großen Tod. Die Vorstellung ist im Zen grundlegend, ist aber schon viel älter. Es gab grundsätzlich schon im frühen Buddhismus zwei verschiedene Denkrichtungen und eine Richtung legte mehr Wert auf Erkenntnis, Befreiung durch Erkenntnis, Analyse der Wirklichkeit und die andere auf Versenkung. Mit der Vorstellung, dass wenn man Versenkung hinreichend übt, dass man eben zu Lebzeiten diesen großen Tod erleben kann. Das Erlebnis des Todes vorwegnehmen kann und dadurch befreit ist. Und diese Vorstellung hat sich im Zen weitergehalten. Wenn wir uns die Frage stellen, was denn dieser große Tod ist, dann müssen wir uns erstmal darüber klar werden, was denn überhaupt Leben ist. Was ist Leben? Gibt es ein Leben vor dem Tod? Was glaubt man im Buddhismus, wie Leben und Tod funktionieren? Total zentral. Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Das ist der Hauptaspekt des Leidens in der Lehre des Buddha. Und das ist das, was den Buddha auf seinem Auszug aus dem Haus in die Hauslosigkeit getrieben hat. Die Erkenntnis, dass er sterben wird, dass sein Leben endlich ist und dass er Alter, Krankheit und Tod unterworfen ist. Die ganze buddhistische Lehre, Der ganze buddhistische Weg hat eigentlich genau das zum Ausgangspunkt. Die Frage, alle Menschen, alle Wesen wollen das Leiden von Alter, Krankheit und Tod vermeiden. Was ist der Weg dahin? Die klassische Darstellung, wie das funktioniert, ist das Entstehen in Abhängigkeit. Paticca Samuppada auf Pali. So war es von mir gehört. Einst weilte der Erhabene, der eben erst die Buddhaschaft erlangt hatte, unter der Wurzel des Bodhibaums bei Uruvela am Ufer des Flusses Niranjara. Zu jener Zeit nun hatte sich der Herr 7 Tage lang unbeweglich mit verschränkten Beinen niedergelassen und genoss das Glück der Erlösung. Nachdem der Erhabene am Ende des 7. Tages sich aus der Versenkung erhob, in der letzten Wache der Nacht, kam ihm das Gesetz der Entstehung in Abhängigkeit richtig in der Reihenfolge nach vorwärts und rückwärts auf folgende Weise zum Bewusstsein. Wenn das besteht, so wird jenes. Durch das Entstehen von jenem wird dies hervorgebracht. Wenn jenes nicht ist, so entsteht auch dies nicht. Durch das Aufhören von jenem wird dieses vernichtet. Das bedeutet, durch das Nichtwissen bedingt sind die Triebkräfte. Durch die Triebkräfte bedingt ist das Bewusstsein. Durch das Bewusstsein bedingt ist Name und Gestalt. Durch Name und Gestalt bedingt ist die Sechsheit der Sinnesbereiche. Durch den 6-fachen Sinnesbereich ist bedingt die Berührung, durch die Berührung die Empfindung, durch die Empfindung ist bedingt der Lebensdurst, durch den Lebensdurst der Lebenshang, durch den Lebenshang ist bedingt das Werden, durch das Werden die Geburt, durch die Geburt ist bedingt Alter und Tod, es entstehen Kummer, Klagen, Leiden, Verzweiflung und Ruhelosigkeit. So kommt es zum Entstehen dieser Menge des Leides. Durch restloses Dahinschwinden und durch das Aufhören des Nichtwissens vergehen die Triebkräfte. Durch das Erlöschen der Triebkräfte tritt das Aufhören des Bewusstseins ein. Schwindet das Bewusstsein, so vergehen auch Name und Gestalt. Durch das Aufhören von Name und Gestalt wird der Bereich der 6 Sinne ausgelöscht. Durch dessen Verschwinden tritt das Vergehen der Berührung ein. Hört die Berührung auf, so ist auch das Gefühl geschwunden. Durch das Vergehen des Gefühls versiegt der Durst. Nach dem Aufhören des Durstes schwindet der Hang nach dem Leben. Ist der Hang nach dem Leben zu Ende gekommen, so kommt das Werden zur Ruhe. Und wenn kein Werden mehr ist, gibt es auch keine Geburt. Durch das Aufhören der Geburt vergehen Alter und Tod. Es schwinden Leid, Klagen, Unglück, Verzweiflung und Ruhelosigkeit. So kommt es zum Aufhören all dieses Leides. Und der Erhabene ließ, diese seine Ansicht offenbarend, zu jener Zeit den Ausbruch vernehmen: Wenn in Wahrheit einem Brahmanen, der Askese übt und sich der Versenkung hingibt, diese im Dasein wirkenden Kräfte offenbar werden, steht er hier, das Heer des Mara, vernichtend, der Sonne gleich, die am Himmel scheint. Das ist ein Original-Pali-Text, einer der ältesten buddhistischen Texte. Und er beschreibt, wie einer ziemlich alten buddhistischen Lehre zufolge Leben, Tod, Leiden funktionieren, wie sie entstehen und wie sie unterbrochen werden können und wie sie aufgehoben werden können. Wichtig ist, sich klar zu machen, das sind 12 Glieder einer Kette. Die 12-fache Kette des bedingten Entstehens heißt die Lehre auch. 12 Kettenglieder miteinander. Und die sind verbunden durch Kausalität. Das heißt jeweils, das vorige Kettenglied ist Voraussetzung, damit das nächste existieren kann. Und sie tauchen nacheinander auf. Temporal. Und für das Bild mit der Kette entscheidend ist eben auch, das ist die Kette, die mich ans Leiden fesselt. Und jedes von diesen Kettengliedern, was ich durchkneife, verhindert das Leiden und unterbricht es. Sie sind aber nicht alle gleich leicht zu unterbrechen. Das erste Kettenglied, Nummer 1, Nichtwissen, Avijja. Was ist Nichtwissen? Nichtwissen ist nicht zu wissen, was die mittlere Fluggeschwindigkeit einer afrikanischen Brieftaube ist oder was die Lichtgeschwindigkeit ist oder wie viele Elemente es gibt. Nicht das Wissen, was die Wurzel aus 5 ist. Das sind auch alles Formen von Wissen. Aber das sind aus Sicht des Buddha keine Formen von Wissen, die zur Befreiung führen. Sie sind irrelevant für die Befreiung. Nichtwissen bedeutet nicht positives Wissen über bestimmte Eigenschaften von irgendwelchen Gegenständen oder sowas, sondern Nichtwissen bedeutet, eine falsche Sicht der Welt zu haben. Der Buddha sagt, alle Dinge, alle Phänomene, alle Dharmas, woraus die Welt und unser Erleben aufgebaut sind, sind grundlegend mit 3 Siegeln versehen. Diese 3 Siegel sind, die Dinge sind vergänglich, sie sind nicht ich, sie haben kein Selbst, keine dauernde Identität. Und sie sind leidhaft. Also Dukkha, Anicca, Anatta. Leidhaft. Nicht ich. Vergänglich. Weil wir uns dieser Tatsache nicht bewusst sind, weil uns das nicht vollständig klar ist, weil wir den Dingen, den Phänomenen andere Eigenschaften haben, als ihnen wirklich zukommt, weil wir glauben, es gäbe Dinge, die gehören zu mir, immer, weil wir hoffen, es gäbe irgendetwas, was unvergänglich wäre, oder weil wir der Meinung sind, es müsste doch irgendetwas geben, das frei ist vom Leiden. Deswegen glauben wir, dass es überhaupt sinnvoll ist, irgendwelchen Sachen nachzujagen, irgendwelche Sachen festzuhalten. Das ist das grundlegende Nichtwissen der verblendeten Wesen. Im Zen gibt es etwas anderes, das heißt Weiß-nicht-Geist. Das ist was ganz anderes als Nichtwissen. Weiß-nicht-Geist heißt Dinge nicht unter Kontrolle haben wollen. Damit klarzukommen, dass ich es nicht weiß. Dass ich nicht weiß, wie die Welt funktioniert. Dass ich nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Dass ich nicht weiß, was der richtige Weg zur Befreiung ist. Das ist eine andere Form von Nichtwissen. Das ist ein Weiß-nicht-Geist ist ein offener Geist. Aber unser Nichtwissen ist nicht offen. Unser Nichtwissen besteht da drin, in ganz vielen Annahmen über Phänomene, die falsch sind. Wir schreiben Dingen, Sachen zu, Eigenschaften zu, die sie nicht haben. Aus dieser Fehlsicht der Welt entstehen die karma-gestaltenden Triebkräfte, Sankara oder Samskara genannt. Karma-gestaltende Triebkräfte sind im Wesentlichen Vorstellungen, die wir haben. Vorstellungen darüber, was wir uns wünschen, was sich verwirklichen sollte in meinem Leben. Wenn ich die Vorstellung habe, dass es irgendetwas gibt, was mich letztendlich glücklich macht, ein Auto, eine Gitarre, ein Schmuckstück, Erleuchtung, irgendwie sowas. Wenn ich glaube, dass es irgendetwas gibt, dieser Art, was ich dauerhaft behalten kann, also was nicht nichtig ist, was unvergänglich ist und deswegen, weil ich es für immer behalten kann, leidfrei ist, dann entsteht in mir die Vorstellung, dass ich so etwas erreichen muss. Dann verlasse ich mein gegenwärtiges Sein und fange an, es als unbefriedigend zu empfinden, weil ich mir vorstelle, es könnte etwas Besseres geben. Das, was ich hier habe, das reicht mir nicht, um glücklich zu sein. Wenn ich das kriegen würde, was ich mir da vorstelle, dann werde ich glücklich. Und das setzt mich in Bewegung. Ich verlasse damit meine Einheit mit dem, was ist, und tausche die Realität und die Gegenwart gegen eine für die Zukunft geplante, gewünschte Traumwelt, Traumwirklichkeit, Traumdinge. Karma gestaltende Triebkräfte der Sankaras gehören übrigens zu den 5 Skandhas, also zu den 5 Bereichen, von denen der Buddha sagt, dass sie die Grundlage unserer Persönlichkeit bilden. Skandhas bedeuten letztendlich, diese 5 Skandhas, dass immer, wenn ich auf die Frage antworte, wer bin ich, dass ich eins von diesen Skandhas oder mehrere angebe. Also, ich bin das, was ich erreichen will, meine Vorstellungen. Aus diesem Heraustreten aus der Gegenwart, aus dem, was ist, aus der Einheit, kommt ein Gefühl der Trennung. Auf einmal wird mir das bewusst. Ich werde mir meiner selbst bewusst. Ich entwickle ein Bewusstsein, das sich abgetrennt sieht von seiner Umgebung. Hier bin ich, da ist die Restwelt. Damit nehme ich gleichzeitig meine Ich-Perspektive ein. Dieses Bewusstsein zum Beispiel zu entwickeln, ist auch von unserer Umgebung etwas abhängig. Wenn wir ein Session machen, mit den ganzen Regeln, die wir hier haben, versuchen wir, dieses Bewusstsein ein bisschen zu schwächen. Die Vorstellung von mir als Person, die von anderen getrennt ist, wird stark dadurch gestärkt, dass ich mich jemand anders gegenüber positionieren kann. Deswegen reden wir hier nicht. Wenn ich nicht reden kann, kann ich mein Ich im Unterschied zu euch nicht zum Ausdruck bringen. Deswegen trinken wir zusammen Tee. Deswegen machen wir alles gleichzeitig. Deswegen tragen wir alle dunkle Kleidung hier, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es sein würde, wenn ich ganz normal als Organismus, als biologischer Organismus weiterlebe, wie immer. Aber diese Sichtweise von hier bin ich, da sind die anderen nicht habe, sondern es einfach umgekehrt ist. Hier sind wir alle zusammen. Ich bin nicht von euch getrennt. Ihr seid nicht von mir getrennt. Wenn wir uns alle gleichzeitig niederwerfen, kann ich überhaupt nicht mir wirklich so deutlich sagen, wo fange ich an, wo hören andere auf. Wenn ich dagegen mich einzeln niederwerfe und ihr nicht, trenne ich mich. Und dieses Gefühl der Trennung wird deutlicher. Hier bin ich, da sind die anderen. Auch Bewusstsein ist ein Skanta, auch eine Antwort auf die Frage, wer bin ich? Ich bin mein Bewusstsein. Auf Grundlage dieses Bewusstseins entsteht jetzt meine Wahrnehmung von mir als etwas mit einer definierten Gestalt und mit einer definierten Identität. Bin aufgewacht und auf einmal bin ich dieser Körper hier. Nama, Rupa, Rupa heißt Körper, auch eines der fünf Skantas. Und ich habe einen Namen. Ich bin Wolfgang. Ich bin nicht Christina, definitiv nicht. Christina ist nicht Wolfgang, wir sind alle verschieden. Jeder von uns ist eine vollkommen abgetrennte Einzelpersönlichkeit. Ich kann auch nicht wissen, wie es euch geht oder was ihr denkt, wie ihr fühlt. Kann ich nicht. Ihr seid was ganz anderes als ich. Wie sollte das gehen? Davon sind wir total überzeugt. Wir sagen es immer. Ich kann nicht in jemand reingucken. Stimmt das wirklich? Ist das wirklich so, dass wir keine Empfindung dafür haben, wie es jemand anders geht? Ist es nicht umgekehrt sehr oft so, dass ich viel deutlicher erkenne, wie es jemand anders geht, als der Betreffende selbst? Obwohl das so ist, ist diese Vorstellung, dass ich eine abgetrennte Persönlichkeit bin, dass es hier eine Grenze gibt, dass ich die nicht überspringen kann, für uns so tief eingebrannt in unser Handeln und Denken, dass wir uns das nicht vorstellen können. Das ist quasi ein Axiom, was wir akzeptieren. Wie gesagt, auch Name und Form, Name und Gestalt, Name und Körper ist ein Skanta. Der Buddha sagt, wenn ihr euch schon mit irgendetwas identifizieren wollt, dann ist das die beste Wahl. Nehmt den Körper, der ist zumindest halbwegs stabil. Die anderen Skantas sind sehr, sehr, sehr flatterhaft und ändern sich dauernd. Das, was ich will, meine Willensregungen, verschieben sich dauernd. Gefühle, wollen wir nicht drüber reden, schwanken die ganze Zeit hin und her. Unser Körper hat zumindest einen gewissen Wiedererkennungswert. Und auch wenn sich die Körperzellen mit der Zeit im Leben komplett austauschen, die Materie sich komplett austauscht, ja, es gibt zumindest eine gewisse Stabilität da drin. Und das hat auch tatsächlich einen Nutzen. Die Meditation, die den Körper als Objekt der Aufmerksamkeit benutzen, sind deswegen am günstigsten, weil mir das eine gewisse Stabilität gibt. Meinen Atem zu beobachten, meinen Körper zu beobachten, die sind nicht auf einmal weg. Wenn ich anfange, mein Bewusstsein zu beobachten oder meine Gefühle, kann es sein, dass die auf einmal weg sind. Plopp. Damit verliert meine Konzentration, ihr Objekt und fällt weg. Deswegen ist der Körper ein empfohlenes Meditationsobjekt. Im Vajrayana wird gesagt, wenn man in ein Bardo eintritt, in einen Zwischenzustand zwischen dem Leben, hat man seinen Körper nicht mehr. Und alles das, was mir gerade durch den Geist geht, also alles, was in meinen Willensregungen drin ist, in meinen Samskaras, was ich mir gerade vorstelle, wird sofort Wirklichkeit. Unmittelbar. Klingt wie Paradies, wenn man seinen Geist nicht kennt. Also ihr habt die Möglichkeit, innerhalb einer Zehntelsekunde in die Hölle zu rennen. Unser Körper ist unser Freund beim Sitzen. Denn das erleben wir auch beim Sitzen. Wir erleben dadurch, dass wir von unserem Körper wenig Feedback bekommen, weil wir unbeweglich sitzen, wie unser Geist sich auf den Weg macht und auf einmal Freiheiten hat, überall durch die Gegend zu streifen, die er normalerweise nicht hat, weil er einfach durch Haptik, Feedback durch die Sinne viel zu eingeschränkt ist davon, die umgebende Wirklichkeit zu ignorieren. Wenn wir sitzen, lange Zeit sitzen, unbeweglich sitzen, dann erleben wir solche Zustände, wo unser Geist sofort springen kann. Und wenn ihr in sowas drin seid, ist das sehr, sehr, sehr beruhigend, einen Körper zu haben und euch mal kurz zu bewegen, ein bisschen, oder auf euren Atem zu achten, weil es euch die Möglichkeit gibt, da wieder rauszukommen. Wenn ihr diese Körperwahrnehmung nicht hättet, wenn ihr keinen Körper hättet, wenn ihr ein Bardo seid, dann seid ihr sofort da drin, 100%. Kann der Himmel sein, kann das Paradies sein, kann die Hölle sein, wie ein Drogenflash. Unser Körper ist das, was uns davor zurückhalten kann, da völlig reinzufallen. Mit dem Körper und seiner Trennung von seiner Umgebung entstehen die sechs Sinne oder der Bereich der sechs Sinne. Das heißt, es gibt jetzt auf einmal einen Bezug zwischen mir Innenwelt und Außenwelt. Und die Tore zwischen Innen- und Außenwelt sind die Sinne. Die sechs Sinne sind die üblichen plus Denken im Buddhismus. Das Gehirn ist das Denkorgan. Und so entsteht unsere Realitätswahrnehmung. Es gibt ein Sinnesorgan, es gibt ein Sinnesobjekt und es gibt den Prozess der Wahrnehmung. Und wenn ich irgendetwas von diesen drei Dingen abknipse, verschwindet das wieder. Wenn das Sinnesobjekt weg ist, verschwindet diese Wahrnehmung. Wenn mein Sinnesbewusstsein weg ist, verschwindet die Wahrnehmung. Oder wenn beides da ist, das Sinnesobjekt da ist, ein Sehbewusstsein da ist, aber trotzdem dieser Prozess nicht stattfindet, zum Beispiel, weil ich auf etwas anderes konzentriert bin, entsteht diese Wahrnehmung auch nicht. Jetzt kommt es also erstmals zu meiner Begegnung aus meiner Ego-Körperperspektive mit der Welt da draußen. Und es kommt jetzt im nächsten Schritt zur Berührung. Also meine Sensoren sind da, meine Sinnesorgane. Und dann passiert eben etwas. Ich höre, dann gibt es ein Geräusch, dann höre ich etwas. Vorher bin ich nur in einem Lauschzustand, das Geräusch entsteht und dann entsteht ein Hörvorgang. Oder etwas berührt mich. Sehr schönes Beispiel von einem Zen-Meister, der in seinem Boot sitzt, auf einem See und meditiert. Sitzt da unter der Bordhöhe. Wahrscheinlich schaukelt das Boot ein bisschen, stört ihn aber nicht. Und er sitzt da und er genießt seine Ruhe. fühlt sich eins mit allem. Auf einmal macht es BAM! Ein anderes Boot rammt ihn. Er fällt auf die Fresse aus seinem Samadhi, aus seiner Einheit, springt auf, will den anderen zur Sau machen und das Boot ist leer. Niemand sitzt in dem anderen Boot. Und die Legende sagt, dass das der entscheidende Punkt im Leben dieses Mannes war, dass er in diesem Moment erkannt hat, in Wirklichkeit sind alle Boote leer. Was macht das überhaupt für einen Unterschied? Was hätte es für einen Unterschied gemacht, wenn jetzt jemand drin gewesen wäre? Wäre es dann besser oder schlechter? Er hat in dem Moment letztlich erkannt, es ist sein Geist, der das schafft, der Leute in diese Boote reinsetzt. Das ist der Idealfall. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass dieses Berühren zu solchen Erlebnissen führt. Wenn man in einem sehr ruhigen Geisteszustand ist oder Geist nicht in seiner normalen, abgelenkten Standardarbeitsweise verhaftet ist, dann kann eine Berührung auf einmal etwas sehr Intensives auslösen. Bei Kyogen gibt es die Geschichte, wo er nach Jahrzehnten vergeblichen Übens einen Friedhof fegt und ein Steinchen gegen einen Bambuszaun schlägt. Und führt bei ihm zur Befreiung. Bei mir hat das noch nie geklappt, aber ich habe auch noch nie einen Bambusbaum befegt. Gibt es auch keinen. Aber dieser Punkt ist eine Chance zur Befreiung. Bis jetzt waren die Glieder der Kette passiv. Die kommen aus der Vergangenheit größtenteils. Das heißt, ich erlebe sie so als etwas, wofür ich die Ursachen in der Vergangenheit gesetzt habe, die ich nicht aktiv nach vorne bringe, die ich nicht aktiv betreibe, sondern dem ich eher ausgesetzt bin, gefühlt. Wenn jetzt dieses Boot, mein Boot rammt, entsteht ein Gefühl. Vedana, auch eines der Skandhas. Wenn wir von Gefühlen reden, von westlicher Psychologie beeinflusst, dann verstehen wir darunter etwas anderes, als im Buddhismus gemeint ist. Im Buddhismus meint Gefühl einfach nur angenehm, unangenehm, neutral, wenn nicht. Also sowas wie tiefgehende Emotionen oder sowas, das ist für Buddhisten viel weiter hinten angesiedelt. Das ist schon eine Reaktion darauf. Tatsächlich ist das, was erstmal eintritt, nur ein Gefühl. Es ist angenehm, es ist unangenehm, es ist neutral. Also die Berührung war eigentlich nur Rums. Und dann entsteht ein Gefühl. Das Gefühl sagt, im Normalfall ist es unangenehm. Das will ich nicht. Das stört mich. Oder, wenn es angenehm ist, eine Sinnesempfindung, ein guter Geschmack, angenehm. Das alles ist noch kein Problem technisch. Das entsteht einfach so. Ich nehme einen Geschmack wahr und kann erstmal sagen, es ist angenehm oder nicht. Und in ganz vielen Fällen ist es auch egal. Neutral. Sachen, die neutral sind, erzeugen überhaupt kein Karma. Harmlos. Keine Wiedergeburt, gar nichts. Wenn Sachen aber als angenehm und unangenehm bewertet werden und ich das nicht in Frage stelle, dann kann daraus Durst entstehen. Wenn ich irgendetwas Angenehmes erfahre, einen angenehmen Geschmack oder angenehme Erlebnisse in der Übung, angenehme Verhältnisse mit irgendjemand, dann entsteht Durst oder Begierde, Tanha. Durst, Begierde heißt, es entsteht der Wunsch, das festzuhalten oder der Wunsch, das fortzusetzen. Also nicht zu sagen, es ist angenehm und mir nicht, sondern es ist angenehm und ich will das haben. Ich will mehr davon haben. Ich könnte sagen, es ist ein bisschen so wie eine Suchttendenz, ein Impuls. Diese Sucht, dieser Durst verkörpert sich jetzt im Lebenshang, Upadana. Lebenshang bedeutet, das, was der Durst mir sagt, möchte ich immer wieder reproduzieren. Ich möchte, dass das so bleibt und ich möchte, dass ich mit dem, was mein Durst mir sagt, was ich brauche, immer versorgt werde. Ich wünsche, dass das immer so weitergeht. Aus dem Lebenshang entsteht das Werden oder Ergreifen. Klassischerweise versteht man diese Kette auch als Erklärung, wie biologisches Leben funktioniert. Das hat man früher nicht getrennt. Ich weiß nicht, ob diese Kette so entstanden ist, ob sie ursprünglich so gemeint war, aber Tatsache ist, meistens wird sie so verstanden. Das heißt, in der klassischen Vorstellung passiert jetzt das, was ins Folgeleben hineingeht, also im letzten Leben habe ich diesen Lebenshang entwickelt, den Wunsch, Leben zu erhalten. Und ich stelle fest, mein Leben geht zu Ende. Und dieser Impuls ist noch da, auch wenn das Ende des physischen Körpers gekommen ist. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, ja, wie einen physikalischen Impuls. Zum Beispiel, wenn ihr ein altes kriegerisches Beispiel nehmen wollt, wenn ihr eine Granate abschießt, die irgendwann in der Luft auseinanderfliegt aufgrund ihrer Sprengladung, dann fliegen die einzelnen Teile weiter. Und der Schwerpunkt dieser Granate bleibt erhalten, trotzdem. Und zwar genau auf der gleichen Bahn, auf der die Granate sonst weiterfliegen würde. Oder ihr kennt diese Mobiles mit diesen aufgehängten Kugeln an den Pendeln, ne? Hier das die Kugel und die Kugel knallt gegen die erste Kugel und dieser Stoß setzt sich weiter und hier hinten fliegt eine andere Kugel raus. So kann man sich ein bisschen vorstellen, wie Buddhisten sich Wiedergeburt vorstellen. Das ist zwar eine andere Kugel, aber dieser Impuls setzt sich fort. Auf der anderen Seite die letzte Kugel kriegt diesen Impuls. Dieser Impuls ist das Werden in diesem Leben. Klassische Vorstellung ist, jetzt suche ich mir gemäß dem, was ich für ein für mich passendes Leben halte, aufgrund meines Karmas, meine Eltern aus. Ich suche mir aus, wo ich wiedergeboren werde. Und Das glauben ganz viele Buddhisten tatsächlich 100% 1:1, dass das so wäre. Wenn ich also in irgendeine schreckliche Existenz geboren werde, dann habe ich das in meinem letzten Leben bewirkt. Für Michael war es immer eine kritische Frage, wenn Leute gefragt haben, was ist denn mit einem Kind, was im KZ geboren wird, zum Beispiel. Nach buddhistischer Logik, wenn man sie so 1:1 versteht, ja, klar, selbst vergeigt, letztlich. In einem vorherigen Leben angerichtet. Und wenn man so argumentiert, ist man natürlich schnell auf einer schwierigen Seite. Also erstens passt es überhaupt nicht zu dem, was wir inzwischen über Persönlichkeitsentwicklung wissen. Und es postuliert auch etwas ziemlich Merkwürdiges mit einem Bewusstsein, was sich dann irgendwie rumgeht und guckt, ja, was könnten jetzt mal gute Eltern für mich sein. Das sieht gut aus, passt. 100%, da gehe ich hin, da werde ich jetzt wieder geboren. Wie gesagt, ganz viele Buddhisten glauben das trotzdem, 1:1. Ich halte das für sehr hinterfragbar, diese Sichtweise. Und ich glaube, es ist auch nicht der eigentliche Nutzen dieser Kette. Entscheidend ist, bei diesem Punkt, Werden ist das aktive Ergreifen. Das aktive Ergreifen einer bestimmten Existenz. Und das aktive Ergreifen führt dazu, dass es eine Wiedergeburt gibt. Damit sind wir nach der klassischen Theorie jetzt im nächsten Leben angekommen. Also, die Eltern wurden ausgesucht, jetzt wird der physische Körper, das Baby, geboren in dieser Vorstellung. Und dadurch, dass das Kind geboren wurde, ist auch wieder ein Wesen da, was sterben kann. Und damit kommt es dann wieder dazu, im nächsten Leben, am Ende des Lebens, dass irgendwann Altern und Sterben eintritt und damit wieder das Leiden. Also diese klassische Theorie, die ich eben erwähnte, nennt sich Drei-Leben-Theorie. Und wie gesagt, es ist sehr verbreitet unter Buddhisten, gerade in den klassischen Hochburgen des Buddhismus, dass man es wirklich 1:1 so glaubt, dass das eine Beschreibung unserer biologischen Existenz wäre. Nach dieser Theorie gehören Nichtwissen, Triebkräfte, Name und Form, Entschuldigung, Nichtwissen und karmische Triebkräfte gehören zum vorherigen Leben, sind die Ursache dafür für meine jetzige Existenz. Also in meinem letzten Leben habe ich dieses Nichtwissen angehäuft und habe dieses Karma angehäuft und das führt dazu, dass dann in diesem Leben Bewusstheit, ein Körper und so weiter, die Sinne, die Berührung, Empfindung und Durst entstehen, der Lebenshang. Das ist auch noch zusammen mit dem darauf folgenden Werden und alles Prozesse, die ich in diesem Leben mache. Das heißt, das sind eben nach dieser Theorie die Sachen, die ich aktiv beeinflussen konnte. Weil das, was ich im letzten Leben hatte, das kann ich nicht beeinflussen. Und Wiedergeburt und Altern und Sterben sind dann das, was im nächsten Leben passiert. Das ist die Drei-Leben-Theorie. Ich halte sie für wenig nützlich. Viel nützlicher ist zu sagen, das ist ein Modell, wie mein Leiden funktioniert. Und es ist viel nützlicher, das so zu sehen, dass es keine Drei-Leben-Theorie ist, sondern dass es eine Ein-Leben-Theorie ist. Dass nämlich alle diese Dinge sich in diesem Leben abspielen und in diesem Leben erlebbar und beeinflussbar sind. Und dass das die ganze Zeit passiert. Ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Tonleiter, die die ganze Zeit gespielt wird. Und zwar immer in dieser Reihenfolge. Und ganz wichtig ist auch noch, diese Kette ist geschlossen. Das heißt, immer wenn eine Tonleiter zu Ende gespielt wird, fängt die nächste an und nimmt die Klänge aus dem Durchlauf vorher mit hinein in den Klang, der sich im nächsten Leben ergibt. Also, ein Leben sind alle diese 12 Glieder und auch diese Geburt, die stattfindet, würde ich nicht unbedingt auf die physische Geburt beziehen, sondern auf meine Geburt als leidendes Wesen. Meine Geburt als leidendes Wesen passiert die ganze Zeit. Und ich bestehe aus ganz vielen zusammengesetzten Ich-Wesen, die auf diese Art und Weise entstehen. Wenn ich mir angucke, wie ich mit der Welt umgehe, kann ich alle diese Punkte erkennen. Wenn ich feststelle, dass ich durch einen Supermarkt gehe oder, keine Ahnung, durch eine Boutique, dann kann ich feststellen, dass auf einmal irgendwo in mir der Impuls aufsteigt, das da muss ich haben, ich brauche diese Jacke. Oder vielleicht will ich ein Auto haben, irgendetwas will ich haben. Das ist schon das Ergebnis der Tatsache, dass ich ein Nichtwissen darüber habe, was mich glücklich macht. Weil ich diesem Nichtwissen nachgebe und das nicht sofort kontrolliere, wenn dieser Impuls aufsteigt, ich brauche das, es macht mich glücklich, wenn ich das nicht kriege, bin ich unglücklich, entsteht sofort normalerweise ein weiterer Durchlauf dieser Kette. Ich weiß nicht, dass mich das nicht glücklich macht. Also entsteht die Vorstellung, ich muss das haben. Mein Geist baut Vorstellungen auf. Willenskräfte, Triebkräfte sind immer mit Vorstellungen verbunden. Es entstehen Bilder in mir. Diese Bilder malen mir aus, wenn du das hättest, ginge es dir gut. Dann würdest du ein Problem lösen oder du würdest Probleme nie wieder haben. Und ich springe sofort in diese Vorstellung wieder rein. Dann entsteht wieder dieses Bewusstsein davon. Ich nehme auf einmal wahr, ich habe das nicht. Ich habe gerade nicht das, was mir fehlt. Was mir meine Vorstellung gerade gesagt haben. Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Ich habe das nicht. Mir fehlt was. Eine Wahrnehmung von Fehlen. Eine Wahrnehmung von, ich muss mir das beschaffen. Das heißt, eine Wahrnehmung davon, dass ich abgegrenzt bin. Ich falle aus meinem Frieden mit mir selbst, meinem Frieden mit der Situation, wie sie gerade ist, und verwandle mich in einen hungrigen Geist, der Hunger hat, der etwas braucht, etwas bekommen muss. Wenn ich das nicht bekomme, bin ich unglücklich. Ich muss unglücklich sein. Ich bin nicht mehr für mein Glück und für meine Freiheit verantwortlich, sondern das hängt einzig und allein davon ab, ob ich das kriege, was ich haben will. Damit entsteht die Wahrnehmung als abgetrennt. Die Wahrnehmung von mir auf der einen Seite und der Außenwelt auf der anderen Seite. Hier bin ich, da ist die Außenwelt, die ich über meine Sinne wahrnehme. Dann kommen sinnliche Berührungen. Es gibt Interaktionen mit der Außenwelt. Diese Interaktionen lösen meistens sofort Gefühle bei uns aus. Angenehm, unangenehm, neutral. Im Gedränge eines Supermarktes, wenn Corona ist und irgendwelche Leute sich vordrängeln, meistens unangenehme Gefühle. Trotzdem, dieser Punkt, wenn das unangenehme Gefühl auftritt, ist eine der besten Möglichkeiten, diese Kette zu unterbrechen, diese Melodie zu schwächen. Einfach anzuerkennen, das ist jetzt gerade unangenehm und mir nicht. Machen wir aber nicht. Sondern wir reagieren in den allermeisten Fällen an dieser Stelle wie ein Automat. Wir springen sofort dahin, dass wir versuchen, das, was uns da zum Beispiel nervt, dauerhaft zu vermeiden. Das ist der Durst. Der Durst möchte eigentlich entweder das Angenehme oder das Angenehme reproduzieren oder das Unangenehme für immer zum Schweigen bringen. Aus diesem Durst entsteht der Wunsch, etwas zu tun, damit ich das erreichen kann. Dauerhaft in diesem Zustand verbleiben zu können. Dieser Wunsch erzeugt diesen Impuls, jetzt tatsächlich in der Welt zu handeln. Und das Handeln, was ich mache, bewirkt wieder, dass ich eine bestimmte Person werde in Bezug auf diese Situation. Ich bin jemand, der zum Beispiel für Corona-Impfungen ist oder gegen Corona-Impfungen ist und der das als Faschismus empfindet, wenn Leute geimpft werden sollen, oder der das als selbstverständlich empfindet, dass alle geimpft werden. Ich identifiziere mich mit dieser Person. Das bin ich. Dieses Bild baue ich von mir auf. Und diese Person, mit der ich mich identifiziere, stellt irgendwann fest, dass sie anfängt zu bröckeln. Dass es gar nicht haltbar ist. Dass ich es eigentlich gar nicht genau weiß, was davon gut oder schlecht ist, ob es richtig oder falsch ist, ob das für alle Situationen richtig ist, ob ich wirklich ganz genau weiß, warum ich das will, ob ich jetzt den Weiß-nicht-Geist habe im Sinne von offen sein oder ob ich feststelle, ich habe mich in eine Situation rein manövriert, in der ich nicht mehr frei agieren kann. Das heißt, wenn sich jetzt Dinge ändern, tut mir das weh. Das ist letztendlich das, was Eltern und Sterben bedeutet. Wenn ich ein so festes Ich ausgebildet habe, mich so stark mit etwas identifiziere, mit einer Anhaftung, dass wenn mir das weggenommen wird, aufgrund irgendwelcher Umstände, dass mir das weh tut. Also, wie ihr gesehen habt, habe ich eine gewisse Anhaftung an Masken. Vor allem brauchen wir jetzt keine Masken mehr, hat mir gesagt. Aber aus reiner Gewohnheit setzt man diese Maske halt noch auf. Und wenn man tief genug drin steckt und sich mit seiner Maske identifiziert, dann ist das ein schweres Problem, diese Maske loszulassen. Das tut dann weh. Und das ist nur ein einziger Durchlauf dieser Melodie. Den ganzen Tag über spielt diese Melodie auf und ab. Übrigens 12-Ton-Musik, also auch nicht besonders angenehm zu hören für die meisten Leute. Immer die gleiche Reihenfolge. Keine Ahnung, vielleicht wird das dann nochmal versetzt um eine Terz oder sowas. Also vielleicht ergeben sich daraus irgendwelche Akkorde. Aber daraus besteht mein Ich aus ganz vielen von diesen Melodien. Und der Sinn dieser Darstellung ist eigentlich nur, sich das bewusst zu machen, dass es ein sich selbst reproduzierender Prozess ist, dass ich diesen Prozess immer mitspiele und dass ich die Möglichkeit hätte, jedes dieser Glieder zu schwächen und mir dadurch etwas mehr Freiheit und etwas mehr Ruhe und etwas weniger dissonante, schrille Missklänge in meiner Zukunft einzuhandeln. Einfach indem ich darauf achte, was in meinem Geist passiert und versuche, dieses automatische Springen von einem Kettenglied in das nächste zu bremsen. Das ist der ganze Sinn von Meditation. Der Sinn ist nicht, irgendwo anders hinzukommen, sondern zu lernen, nicht mehr automatisch von einem Glied ins nächste zu springen. Gut, vielen Dank.